SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. US-Präsident Trump schlägt international weiter um sich. Zumindest fühlt es sich für viele so an. Nach seinem umstrittenen Vorstoß zur Zukunft des Gazastreifens, der ja einige Aufregung verursacht hat, hat Trump nun Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof verhängt. Per Dekret, heißt es aus dem Weißen Haus. Einzelheiten von unserem USA-Korrespondenten Ralf Borchardt.
Die Sanktionen betreffen Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs, die an Ermittlungen gegen US-Bürger oder gegen Verbündete der USA beteiligt sind. Die Betroffenen sollen nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Zudem gelten finanzielle Sanktionen wie das Einfrieren von Vermögen. In Trumps Dekret heißt es, der Strafgerichtshof habe seine Macht missbraucht und etwa unbegründete Haftbefehle gegen Israels Premier Netanyahu und dessen früheren Verteidigungsminister Gallant erlassen. Die USA und Israel gehören zu den Staaten, die den Strafgerichtshof grundsätzlich nicht anerkennen. Die neuen Sanktionen sind jedoch ein weiteres Zeichen für Trumps Geringschätzung multilateraler Institutionen. Trump hatte schon in seiner ersten Amtszeit Sanktionen gegen das Gericht verhängt, wegen Ermittlungen zu mutmaßlichen US-Kriegsverbrechen in Afghanistan.
Außerdem entlassen die USA fast alle ihrer weltweiten Mitarbeiter in der Entwicklungshilfe. Für die Entwicklungshilfebehörde USAID sollen ab dem Wochenende statt weltweit 10.000 nur noch 300 Mitarbeitende im Einsatz sein. Das hat ein Gewerkschaftssprecher mitgeteilt und damit entsprechende Medienberichte bestätigt. Zuvor hatte USAID bereits mitgeteilt, dass ab heute fast ihr gesamtes Personal beurlaubt werden soll. Der Schritt ist Teil des Vorhabens von Trump und seines Beraters Musk, die US-Behörden deutlich zu verkleinern. Bei einem KI-Gipfel in Paris haben 100 Forscher mehr staatliche Überwachung bei dem Thema gefordert. Sie befürchten, dass die Menschen sonst die Kontrolle über künstliche Intelligenz verlieren könnten. Susanne Kimmel mit Details.
Dabei gehe es nicht nur um falsche Inhalte durch KI, sondern dass es durch sie auch leichter zu Cyberattacken und biologischen Angriffen kommen könne. Gerade in China entwickle sich die Technologie rasant und damit auch die Risiken. Der internationale Wettbewerb um KI müsse deshalb strenger reguliert werden, sagen die Wissenschaftler. An dem Gipfel in Paris nehmen Experten aus 30 Ländern teil. Kommende Woche werden auch mehrere Staatschefs erwartet, darunter US-Vizepräsident Vance. Die USA gelten weltweit als Spitzenreiter, was KI angeht.
Das Rote Kreuz in Rheinland-Pfalz steigt aus der Krankenhausversorgung aus. Grund sind nach Angaben des DRK-Landesverbandes die wirtschaftlichen Belastungen. Im Dezember hatte das DRK schon für 5 Kliniken im Land Insolvenz angemeldet. Jetzt kommen 5 weitere dazu. Gernot Ludwig aus der Redaktion Landespolitik mit einer Einschätzung.
Das heißt ganz konkret, dass der Insolvenzverwalter gucken muss, dass er für jeden einzelnen Fall jemanden findet, der dieses Krankenhaus weiterführt. Und in dem Fall der 5 Krankenhäuser, die schon länger in der Insolvenz sind, sieht es offenbar ganz gut aus. Letzte Woche gab es in der Rheinzeitung ein Interview mit dem Landesgesundheitsminister Hoch. Und der sagte, Zitat, er sei optimistisch, dass man für alle Standorte, für alle 5 eine Lösung finden werde. Wie es jetzt mit den neu in die Insolvenz geratenen Standorten weitergeht, muss man mal gucken. Das sind alles Fachkliniken. Was ich da aus der Branche höre, ist, dass es für Fachkliniken leichter sei, Betreiber zu finden als für klassische Krankenhäuser. Also insofern könnte es da auch ganz gut aussehen, aber das muss man alles erstmal abwarten.
Neue von einem Insolvenzverfahren betroffen sind in Rheinland-Pfalz die Tageskliniken Bad Kreuznach und Worms, die Fachklinik in Bad Neuenahr-Ahrweiler, das DRK-Schmerzzentrum Mainz und die Camillus-Klinik in Asbach im Westerwald. Stuttgart will nun doch nicht mehr Austragungsort für die Frauenfußball-Europameisterschaft 2029 werden. Das hat der Gemeinderat am Abend mit knapper Mehrheit beschlossen. SWR-Reporterin Julia Georgi.
Stuttgart hatte sich eigentlich als Gastgeberstadt für die Frauenfußball-EM in Deutschland beworben. Der veranschlagte Kostenpunkt? Mindestens 10 Millionen Euro zur Austragung der Spiele und als Host-City. Wegen der aktuellen Haushalts- und Finanzlage hatten nun doch mehrere Fraktionen im Gemeinderat Bedenken. Auch wenn die Fanfeste und die Europameisterschaft der Männer aus dem vergangenen Jahr noch gut in Erinnerungen seien. Die Gegenseite hielt dagegen, dass die teuer sanierte MHP-Arena nun auch mehr für internationale Events genutzt werden sollte. Nun wurde entschieden, dass Stuttgart seinen Host-City-Antrag zurückzieht.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es ist auch heute insgesamt oft trüb und wolkig und auch der Wind weht weiter lebhaft. Am Morgen gibt es vor allem in Rheinland-Pfalz etwas Schneefall oder Schneeregen. Später am Nachmittag wird es von Süden her etwas freundlicher mit ein paar Auflockerungen und wir bekommen im Laufe des Tages maximal 0 Grad in Simmern und bis 7 Grad in Rheinfelden.
SWR aktuell Hintergrund.
In Berlin hat sich bis Anfang dieser Woche die Modebranche zur Fashion Week getroffen. Und in vielen Modegeschäften warten gerade im Schlussverkauf kräftige Rabatte auf die Kunden. Wir schauen deshalb schon die ganze Woche genauer auf das Thema Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig ist die Modebranche im Jahr 2025 wirklich und wer kann sich nachhaltige Kleidung leisten? VD ist eine Marke, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat. Das Unternehmen aus Tettnang am Bodensee ist ausgezeichnet mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis und dem Unternehmen ist es gelungen, 30% seiner CO2-Emissionen einzusparen. Wie wirtschaftlicher Erfolg einer Modemarke und nachhaltige Produktion zusammen erfolgreich sein können, habe ich mit der Geschäftsführerin von VD, Antje von Dewitz, besprochen. Sie hat VD als Familienunternehmen übernommen und ich habe sie gefragt, welche Herausforderungen gab es zu meistern auf dem Weg zur Nachhaltigkeit?
In der Textilbranche, 90% der Textilien werden überall 90% in Asien hergestellt unter teils prekären Arbeitsbedingungen. Das ist ein Thema. Ein anderes Thema sind die gefährlichen Schadstoffe. Also gemäß Greenpeace sind 3500 hormonverändernde, krebserregende Chemikalien in Textilien, die dann ungefiltert in Flüsse und Meere gehen, Lebensraum vernichten und natürlich als Schadstoffe auch auf der Haut sind. Riesige Ressourcenverbräuche, beispielsweise eine Jeans aus konventioneller Produktion, verbraucht 10.000 Liter Wasser. Riesige Emissionen, also 4-10% der Emissionen weltweit geht auf Kosten der Textilindustrie. Das ist mehr als Seefracht und die gesamte Luftfracht, also quasi als Flüge weltweit. Und natürlich dann eben diese ganze Thematik, dass es noch gar keine Recycling-Systeme gibt. Also überall lauern riesige Problematiken.
Das klingt wirklich nach riesengroßen Herausforderungen. Wie sind Sie das denn dann angegangen, nachhaltig zu werden mit Ihrem Unternehmen?
Wir haben unsere Produktentwicklung wirklich komplett verändert. Also all diese Themen, die ja bei uns zum Teil eben auch Thema sind in der Herstellung von Outdoor-Textilien, sind wir systematisch angegangen. Also so ein Produktentwickler bei uns muss quasi alles berücksichtigen. Der muss diese ganzen Standards berücksichtigen. Also wir haben immer die höchsten Standards dann verfolgt. Wir waren zu der Zeit vor 15 Jahren die Einzigen, mussten wirklich in einem riesigen Transformationsprozess alle unsere Produktionsstätten und Materiallieferanten überzeugen, diesen Weg mitzugehen. Das war richtig, richtig schwer. Aber jetzt haben wir also so ein Meta-Label Green Shape, das eben all das berücksichtigt, eben das auch den höchsten Standards aufbaut, das nur noch recycelte Materialien einsetzt, das schon bei so einer Produktentwicklung muss schon bei der Entwicklung einer Jacke beispielsweise zeigen, wie die hinterher reparabel ist. Das wird abgefragt durch Kriterien, wie die langlebig ist, wie die aus recycelten Materialien besteht, wie die eben auch Materialien aufbaut, die keine Schadstoffe beinhalten. Also es ist ein riesen Entwicklungsprozess, der sozusagen das seit 15 Jahren angeht, dass unsere Produkte dann all diese Kriterien berücksichtigen und eben unter fairen Bedingungen hergestellt werden.
Würden Sie denn sagen, dass sich inzwischen tatsächlich was tut auf diesem riesengroßen Modemarkt in Sachen Nachhaltigkeit und dass Sie da mehr sind als eine Ausnahmeerscheinung?
Da muss man differenziert drauf schauen. Also ich bin ja Teil der Outdoor-Branche und da garantiert. Da hat in den letzten 15 Jahren wirklich ist da viel passiert. Aber gleichzeitig natürlich auch, was ist natürlich traurigerweise auch eine Art Gegenbewegung. Also wenn man jetzt auf Shein guckt oder auf andere Fast Fashion Labels, die alle jede Woche eine neue Kollektion raushauen, da ist es schlimmer als je zuvor sozusagen.
Viele würden sich vielleicht noch gerne noch mehr Menschen faire und nachhaltige Mode kaufen, aber die sagen dann, sie können das sich halt nicht leisten. Ist das ein unlösbares Dilemma?
Nee, finde ich nicht, weil einerseits gibt es den Weg, dass ich sage, okay, ich investiere halt in was dann auch wirklich langlebig und qualitativ ist und habe das gute Gewissen, es war wirklich nicht nur fair zu mir im Preis, sondern fair zu all denen, die daran beteiligt waren und hat keine Natur vernichtet, keine Menschen ausgebeutet und ich habe ein Produkt, das über Jahre hält, beziehungsweise das ich dann auch zu hohem Preis wiederverkaufen kann, also so muss man auch denken. Oder aber inzwischen geht es ja auch so, dass ich so hochwertige, nachhaltige Produkte auch Secondhand kaufen kann. Also auch wir haben jetzt unsere eigenen Secondhand-Online-Plattform, wo wir VD-Produkte wieder neu verkaufen. Eben gerade mit dem Ansatz sozusagen, das auch zu erschwinglichen Preisen Menschen mit geringerem Einkommen möglich zu machen.
Antje von Dewitz, Geschäftsführerin von VD aus Tettnang am Bodensee.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die EU-Kommission macht heute eine Art Betriebsausflug nach Polen. Bei den Beratungen in Danzig soll sich alles um das Motto der polnischen Ratspräsidentschaft drehen. Und das heißt Sicherheit Europa. Susi Makarewicz.
Das Land will die Präsidentschaft zur Stärkung der europäischen Sicherheit in all ihren Dimensionen nutzen. Im Mittelpunkt stehen beispielsweise die Verteidigung, die Sicherung der EU-Außengrenzen und der Kampf gegen Desinformation. Erwartet werden auch Diskussionen über aktuelle Themen wie die Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump. Es sind außerdem Gespräche von Kommissionschefin Ursula von der Leyen und ihrem Team mit der polnischen Regierung geplant. Polen hat die EU-Ratspräsidentschaft im Januar für ein halbes Jahr übernommen. Dabei tritt das Land selbstbewusst auf. Ministerpräsident Donald Tusk bemüht sich, das Machtvakuum, das durch die Regierungskrisen in Frankreich und Deutschland entstanden ist, aufzufüllen.
In Deutschland startet heute die U18-Bundestagswahl. Das Projekt soll jungen Menschen, die noch nicht wählen dürfen, die Möglichkeit geben, sich trotzdem mit Politik zu beschäftigen. Eleni Christoffers mit den Infos.
Im Grunde ist es wie eine vorgezogene Wahl. Richtig mit Wahllokalen, Stimmzetteln und Wahluhren. Aber eben nur für Menschen unter 18. Ab heute können die eine Woche lang an Workshops und Diskussionspanels teilnehmen, sich über die verschiedenen Parteien informieren und in einem der mehr als 1800 Wahllokale in ganz Deutschland ihre Stimme abgeben. Valentinstagabend werden die dann ausgewertet und das Ergebnis im Anschluss veröffentlicht. Die Ergebnisse der Jugendwahl zeigen den erwachsenen Parteien, was junge Menschen wirklich interessiert und welche Veränderungen sie sich wünschen.
Angesichts der anhaltenden Kämpfe im Kongo hat der UN-Menschenrechtsrat für heute eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Ein Sprecher der kongolesischen Regierung nannte die Situation in seinem Land dramatisch. Aus Genf berichtet Katrin Hondl.
Die Eskalation der Gewalt im Osten der Demokratischen Republik Kongo und vor allem ihre Opfer. Darum geht es heute im UN-Menschenrechtsrat. Der Sprecher der kongolesischen Regierung berichtete in Genf von einer dramatischen Situation. Seit dem Einmarsch der von Ruanda unterstützten M23-Rebellen in den Großraum der Millionenstadt Goma seien mehr als 3000 Menschen getötet und 700.000 vertrieben worden. Frauen und Mädchen brutal vergewaltigt. Die kongolesische Regierung hofft nun, dass der UN-Menschenrechtsrat eine unabhängige Untersuchung der Gräueltaten beschließt, damit die Täter zur Verantwortung gezogen werden können. Hintergrund der seit Jahren immer wieder neu aufflammenden Kämpfe sind die reichen Bodenschätze im Ostkongo, darunter wertvolle Metalle wie Gold, Koltan oder Kobalt.
In Stuttgart soll am Nachmittag das Urteil im Prozess um einen mutmaßlich vorgetäuschten Geldtransporterüberfall verkündet werden. Auf der Anklagebank sitzen zwei ehemalige Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Sie sollen Anfang 2024 zusammen mit Komplizen mehr als 3,7 Millionen Euro erbeutet haben. SWR Aktuell-Reporterin Deborah Kölz.
Die beiden Security-Männer hatten damals behauptet, ihr Geldtransporter sei am Stadtrand von Ludwigsburg ausgeraubt worden und die Täter hätten sie auch mit Waffen bedroht. Doch die Polizei konnte weder Tatverdächtige noch Fluchtfahrzeuge finden. Nach mehreren Hinweisen gerieten die Sicherheitsmänner selbst in Verdacht. Die 25 und 43 Jahre alten Männer wurden festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht. Wo sich das Geld befindet, ist laut Staatsanwaltschaft aber weiter unklar.
Bei der Ski-WM in Österreich werden heute die ersten Einzelmedaillen bei den Männern vergeben. Um 11.30 Uhr startet in Saalbach-Hinterglemm der Super-G. Der Schweizer Marco Odermatt ist der große Favorit auf Gold.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Turbulente Tage liegen hinter uns, unter anderem wegen der Migrationsdebatte, angestoßen von Unionskanzlerkandidat Merz. Am Ende dieser Woche fragt sich Hauptstadtkorrespondentin Lisi Kaufmann, wie sich das wohl gerade für ihn anfühlt.
Gott sei Dank, es ist Freitag. Fühlen Sie es auch, liebe Hörerinnen und Hörer? Das kleine Glück am Ende einer anstrengenden Woche? Nun, ich kenne da noch jemanden, der heute ziemlich sicher ein Glücksgefühl verspürt und nicht nur ein kleines. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat ziemlich wilde Tage hinter sich. Die Abstimmung vor genau einer Woche im Bundestag über den Gesetzentwurf zur Migration mit der AfD hat ziemlich viel Ärger nach sich gezogen. Proteste im ganzen Land, Angriffe auf Parteibüros. Merz blieb standhaft, verteidigte den Kurs auch auf dem Parteitag am Montag. Und fährt jetzt am Ende der Woche die Ernte ein. Im ARD-Deutschland-Trend kommt die Union auf 31%. Ein Prozentpunkt mehr als bei der letzten Befragung. allen Unkenrufen, der Fritze habe sich vergaloppiert, zum Trotz. Heute ist für Merz also ein sehr guter Tag. Und wenn er am Nachmittag im rheinland-pfälzischen Stromberg auftritt, wird er das noch mehr als sonst mit erhobenem Haupt und stolzer Brust tun. Da bin ich mir sicher. Mit so viel Glücksgefühl ins Wochenende, da darf man fast ein bisschen neidisch werden.
Gedanken von unserer Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.